Ich habe mir überlegt heute Morgen, wenn ich schon derzeit so im Johannes unterwegs bin, dass ich auch diese Predigt dazu nutze, um wieder etwas mehr am Johannes zu arbeiten. Und viele von euch wissen, dass ich gerade in meinen wöchentlichen Audios im Johannesevangelium unterwegs bin, jede Woche zu einem dieser 7 Zeichen bei Johannes. Und für mich ist das eine der großen Schätze, dass man so ein Buch auch mal, so ein Evangelium am Stück liest. Ich glaube, dass wir vieles erst dann auch verstehen, wenn wir so ein biblisches Buch im Kontext lesen. Und bevor ich noch ein Gebet spreche, lese ich uns einen Satz, mit dem uns Johannes, dieser Evangelist, verrät, warum er diese 21 Kapitel schreibt, in denen es natürlich um Jesus geht. Johannes, der setzt alles voraus, was seine 3 Kollegen auch schon geschrieben haben, Matthäus, Markus und Lukas, die sogenannten Synoptiker. Das sind die 3, die eine Optik haben, eine Sicht auf Jesus. Und Johannes hat so eine ganz andere Sicht. Sieht den gleichen Jesus, aber er hat andere Schwerpunkte. Und in Johannes 20, Vers 31, da verrät uns Johannes die Absicht seines Evangeliums, wo er zunächst mal in Vers 30 sagt, noch viele andere Zeichen tat Jesus, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Also er sagt, ich könnte noch viel mehr erzählen. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Unsere messianischen Freunde würden sagen, dass Jeschua, dieser Jesus aus Nazareth, der Messias ist. Damit ihr glaubt. Also das ist das Erste, worum es geht. Damit wir glauben an diesen Jesus. Und zwar, dass wir glauben, dass dieser Jesus der erwartete Christus ist. Nicht nur das, der Sohn Gottes. Und das ist Johannes das große Thema. In diesem Jesus begegnet uns Gott selbst. Das ist das große Thema für den Johannes und deshalb eine sogenannte große, hohe Christologie bei Johannes. Du kommst aus dem Staunen über diesen Jesus nicht raus, wenn du Johannes liest. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Mit diesem Doppelpunkt gehen wir hinein und ich darf noch kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir um dich wissen dürfen, weil du uns den Johannes und seine Kollegen geschenkt hast, weil wir dein Wort haben. Und Jesus, danke, dass wir die Bibel öffnen dürfen, nicht nur, weil es spannend ist, so ein altes, verstaubtes Buch zu lesen, sondern weil du uns darin begegnest. Herr Jesus Christus, auch heute Morgen geht es darum, dass du uns begegnest, dass du in uns ein Staunen wächst über dich, über deine Größe und deine Hoheit, aber auch über das Wunder, dass du klein geworden bist und uns besucht hast. Herr Jesus, wir danken dir, dass du heute Morgen Glauben wecken und Glauben stärken möchtest. Darum möchten wir dich bitten und das möchten wir auch zulassen. Amen. Der Johannes ist unglaublich reich. Also wer sich an den Johannes wagt, das sind Ebenen, das hört nie auf. Das ist ein Reichtum, das ist unfassbar. Und ich entdecke da jedes Mal wieder Neues und bin fasziniert. Und der Prolog, die Einleitung in das Evangelium, hat sozusagen schon alles in sich, was du nachher dann im Evangelium entfaltet siehst. Und ich möchte uns einfach heute Morgen hineinnehmen und mit diesem Prolog eine Spur legen in dieses Johannesevangelium. Und lese uns zunächst mal die ersten 3 Verse und dann ab Vers 14, Kapitel 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann springen wir bis zu Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, wer vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. durch Mose gegeben, durch Jesus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Ja, das ist typisch Johannes. Man liest ihn einmal und denkt, da habe ich fast nichts verstanden. Und deshalb will ich uns das heute Morgen helfen, nochmal etwas zu wiederholen und zu visualisieren. Ich wünsche mir, dass wir die Kernaussage von diesen Versen mitnehmen und auch staunen, wie verständlich und logisch das doch auch in sich sein kann. Es beginnt alles mit dem Wort. Johannes beginnt nicht wie zwei seiner Kollegen bei der Geburt von Jesus. Er beginnt viel früher. Er sagt, bei Jesus kannst du gar nicht früh genug anfangen. Jesus hat gar keinen Anfang. Alles, was je einen Anfang hatte, hat seinen Ursprung in ihm. Alles kommt von ihm her und er verwendet dieses Wort Logos. Am Anfang war das Wort und er lässt uns keinen Zweifel dann, dass dieses Wort selbst auch Jesus ist, weil dieses Wort dann Mensch geworden ist. Dieses Wort wird Mensch. Und indem es Mensch wird, sehen wir etwas von seiner Herrlichkeit. Johannes stellt uns Jesus vor als den, von dem alles kommt, der in diese Welt kommt. Und was wir an ihm wahrnehmen, ist Herrlichkeit. Herrlichkeit. Und mit diesem Wort Herrlichkeit sagt Johannes unglaublich viel. Seine alte Geschichte, die dahinter steckt, das Wort Kabod im Alten Testament oder die jüdische Idee der Shechina, alles das meint eigentlich die Tatsache, dass überall da, wo der unsichtbare, ewige Gott irgendwo erscheint und lokalisierbar wird und in Raum und Zeit wirkt und uns begegnet, dass er da an seiner Herrlichkeit erkannt wird. Wenn du im Alten Testament Gott begegnest, siehst du seine Herrlichkeit. Herrlichkeit ist das Wesen Gottes. Und Herrlichkeit ist das, was wir auch wahrnehmen von seiner Schönheit, von seinem Licht, von seiner Größe und Allmacht. Herrlichkeit ist Gottes Ausstrahlung. Dieses Wort, das alles geschaffen hat, wird Mensch und wir sehen die Ausstrahlung Gottes. Johannes will keinen Zweifel daran lassen, dass wir an Jesus, Gott selbst begegnen. Nach all den markanten Begegnungen mit Gott im Alten Testament, wird uns jetzt dieser Gott hier in Christus begegnen und wir sehen seine Herrlichkeit, Shechina, Gottes Gegenwart, die dich auf die Knie bringt. Und diese Herrlichkeit wird ausgedrückt. Er sagt jetzt, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Woran erkennen wir die Herrlichkeit Jesu? Woran erkennen wir die Gottheit Jesu? Wir erkennen sie an der Gnade und an der Wahrheit, sagt Johannes hier. Und was ist Gnade, was ist Wahrheit? Ich möchte uns Wahrheit definieren, so wie ich es hier geschrieben habe, als Wirklichkeit. Der biblische Begriff der Wahrheit ist weniger dieser philosophische, westliche Begriff, den wir so gern daraus machen. Es ist nicht eine Sammlung von Richtigkeiten. Wahrheit ist Wirklichkeit. Jetzt geht zurück zum Wort, aus dem alles geschaffen worden ist. Johannes, was sagt Johannes? Alles, was ist, hat seine Wirklichkeit in Jesus Christus. Jesus ist die ultimative Realität dieser Welt. An Jesus kommst du nicht vorbei. Ob du an ihn glaubst oder ihn ignorierst, an diesem Christus kommst du nicht vorbei, weil alles, was ist, verdankt sich ihm. Das ist mal die erste Bedeutung. Wahrheit ist Wirklichkeit. Jesus ist die ultimative Wirklichkeit dieser Welt. Enorm. Aber da steckt noch mehr drin, denn Johannes hat uns hier jetzt auch etwas anderes gesagt. Er spricht vom Mose und sagt, Mose hat das Gesetz gegeben, Jesus aber Gnade und Wahrheit. Und damit schließt Johannes einen ganz wichtigen Bogen. Er geht zurück ins Alte Testament und sagt, schaut mal, es führt alles zurück auf Mose. Und aus Mose heraus haben wir die Tora, diese Offenbarung Gottes bekommen, wo wir schon sehr viel über Gott erfahren haben. Und das hat Mose gegeben. Und das, was mit Mose begonnen hat, findet seinen Abschluss eigentlich zunächst mal bei Johannes dem Täufer. Und Johannes schreibt hier von dem Täufer Johannes. Und Johannes der Täufer ist die letzte Stimme des Alten Testamentes. Also das, wofür Mose steht, dafür steht auch Johannes der Täufer. Er ist die letzte Stimme des Alten Testamentes. Und Johannes der Täufer sagt, ich kann euch nur jemanden aufzeigen, der noch kommen wird, der aber schon war. Was sagt er damit? Lange bevor Mose kam, gab es Jesus schon. Und alles, was Mose gegeben hat, hat nur eine Richtung gehabt. Es sollte uns vorbereiten auf den, der immer schon war und der kommen wird, Jesus, in dem wir die Herrlichkeit Gottes sehen werden. Das heißt, Mose ist eine Vorbereitung auf Jesus. Ja? Und das, was dann in Mose gegeben worden ist, im Gesetz als Vorbereitung, ist dann durch Jesus sozusagen wirklich wahr geworden. Hat Mose über Gnade geredet? War das große Thema bei Mose im Gesetz auch Gnade? Ich würde sagen, ja. Mose hat die Erwartung der Gnade geprägt. Mose hat uns vorbereitet auf die Gnade, die aber erst in Jesus dann wirklich wahr geworden ist. Deshalb brauchen wir Christus, damit das, was aus dem Mose heraus erwartet worden ist, in Jesus Erfahrung wird, real wird. Das heißt also, Mose steht für Erwartung, Jesus steht für Erfüllung. Und beides macht sich fest an dem Begriff Gnade und Wahrheit. Ist der Gott im Alten Testament ein anderer Gott als der im Neuen? Nein. Auch da war er schon gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Freundlichkeit. Es war immer schon ein gnädiger Gott, der aber durch Mose nur vorbereiten konnte, was in Jesus dann real werden konnte. In Jesus ist diese Gnade wirklich wahr geworden. Das ist Wahrheit. Wahrheit ist, dass Gott sein Wort wahr macht. Wahrheit bedeutet, Gottes Prophetie wird wahr. Das ist Johannes sein Verständnis von Wahrheit. Und deshalb sagt er nachher als Fazit, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Was wir Jesus verdanken, ist das Geschenk der Gnade. Was wir hier auch sehen, und das finde ich ganz spannend, ist, dass er jetzt sagt, diese Herrlichkeit haben wir gesehen und sie wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, Vers 14. Ha. Dort heißt es nicht, er wohnte, er zeltete unter uns. Und jetzt wird es ganz spannend. Wenn du einem Juden diesen Satz liest, bei dem läuft sofort ein Film ab, da denkt man sofort, und zwar mit guter Begründung, an die Stiftshütte. An den Ort im Alten Testament, wo Gott gesagt hat, ich möchte unter euch wohnen, und zwar in Form eines Zeltes. Und Johannes verwendet ein ungewöhnliches Wort, um keinen Zweifel zu lassen, dass er genau das meint. Das, was du damals gesehen hast in der Stiftshütte, wo die Herrlichkeit wohnte und sich ausdrückte, wird jetzt in Jesus Realität, wird wahr. Und diese gleiche Herrlichkeit wohnt jetzt in Jesus unter uns. Das finde ich gewaltig. Ja, und wenn du diese Stiftshütte anschaust, die von Mose erbaut worden ist, zweite Buch Mose, ganz viel Text dazu, einmal Anleitung zum Bau, einmal die Umsetzung zum Bau, ein ganz großes Thema. Der Ort, wo Gott wohnte unter seinem Volk und alles das war letztendlich nur Vorbereitung auf Christus. Hier wohnte die Herrlichkeit Gottes und hier sprach alles von Gnade und Wahrheit. Letztendlich von Christus. Und da haben wir das Bild jetzt. So sah das damals aus. Johannes spricht von Jesus und erinnert ohne Zweifel an dieses Zelt in der Wüste, wo Gott sagt, ich möchte unter euch wohnen, hier das Lager der Israeliten. Ich möchte in der Mitte wohnen, mitten unter euch. Und in diesem Ort, sollt ihr wissen, da bin ich daheim. Hier ist die Schechina Gottes, die Herrlichkeit in Form einer Wolke, die sich über dem Allerheiligsten festgemacht hat. Wenn ihr wissen wolltet, wo Gott wohnte, hier wohnte Gott. Und dieses Zelt hat Gott verwendet als pädagogische Einrichtung. Dieses Zelt hat gesprochen, das wäre mal eine Bibelwoche wert, ihr Lieben. Was spricht denn dieses Zelt? Dieses Zelt spricht ganz viel Wahrheit. Es spricht ganz viel Wahrheit über den Menschen. Es spricht ganz viel Wahrheit über Gott. Da ist unglaublich viel drin. Jede Farbe, jeder Stoff, jede Struktur spricht für sich. Ja, so wie auch viele unserer Kirchen in ihrer Bauweise eine Sprache haben, auch dieses allererste Gebäude, das Gott bauen hat lassen, hat eine Botschaft. Und in all dem aber ist es eine Botschaft der Gnade. Die Frage war nämlich, wie kann ein sündiger Mensch, das ist die Wahrheit über den Menschen, er ist von Gott getrennt, Die schöne Wahrheit über Gott aber ist, dass Gott mit einem sündigen Menschen Gemeinschaft haben will, ein heiliger Gott. Wie kann ein sündiger Mensch mit einem heiligen Gott Gemeinschaft haben? Die Antwort war Gnade. Und dieses Zelt nimmt dich mit, es buchstabiert mit dir, wenn du hineingehst, diese 7 Schritte durch die Tür zum Altar, wo die Sünden vergeben werden, zum Reinigungsbecken, hinein ins Heiligtum und hinein dann bis vor den Vorhang vor dem Allerheiligsten. Alle Schritte, alles spricht von Gnade. Und wer sich näher damit beschäftigt, der merkt, wenn du vom Neuen Testament herkommend die Stiftshütte liest und anschaust, dann wirst du merken, alles spricht von Christus. Denn hier ist das alles nur vorangekündigt, alles nur erwartet. Es wird noch was kommen. Das ist nur die Vorbereitung. Aber das Eigentliche kommt noch. Die Gnade wird noch wirklich wahr werden. Und Johannes sagt, jetzt ist es soweit. In Jesus ist das, was da angekündigt worden ist, tatsächlich wahr geworden. In Jesus wohnt Gott tatsächlich unter den Menschen. Und das möchte ich uns auch im Blick auf den Johannes nochmal übertragen. Und das ist jetzt ganz spannend. Der Johannes überlässt da nichts dem Zufall. Wenn Johannes sagt, dass mit Jesus Gott unter uns zeltet, dass wir alles, was wir in der Stiftshütte vorangekündigt gesehen haben, in Jesus erfüllt erleben, nämlich seine Gnade und seine Wahrheit. Und er sagt, das Wort zeltete unter uns, dann baut er sein Evangelium auch dieser Stiftshütte entsprechend auf. Wenn ihr euch durchs Johannesevangelium hindurchlest, dann werdet ihr feststellen, dass in den ersten 12 Kapiteln alles sehr offen ist. Jesus wird dargestellt in seinem offenen Dienst vor aller Welt. So wie im Vorhof, wo du alles noch riechen konntest, war Open Air. Der Vorhof war der offene Bereich in diesem Zelt der Begegnung mit Gott. Und Jesus wird dargestellt als der, der zunächst mal aller Welt sich öffnet und sich sichtbar macht, Zeichen setzt. Dann kommst du mit Kapitel 13 und 16 in ganz intime Kapitel, so wie wenn du hineintrittst in den ersten Bereich des Zeltes, wo es dunkel ist, wo es innig wird. Das ist da, wo Jesus mit seinen Jüngern alleine ist. Das sind sehr intensive Kapitel, wo es hineingeht in eine innere Kammer. Da sitzt Jesus in einem Raum und unterhält sich mit seinen Jüngern diese ganzen Kapitel sehr innig. Die Welt ist ausgeschlossen. Jetzt geht's ins Zentrum hinein. Und ab Kapitel 17, was ist Kapitel 17? Das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Hier hast du ihn nur mit deinem Vater. Ab Kapitel 17 bis 20 siehst du Jesus in seiner Zweierschaft mit seinem Vater, sei es mit dem hohen priesterlichen Gebet in Kapitel 17 oder auch im Garten Gethsemane, dein Wille geschehe, nicht meiner, wo er eigentlich etwas ausmacht zwischen sich und seinem Vater bis hin zum Kreuz. Und ihr Lieben, das Kreuz, auch wenn es zu deinem und meinem Profit geschieht, es ist eine Sache zwischen Vater und Sohn, zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Und so siehst du, dass der Weg hier hinein nach Johannes ein Weg hinein ist in die Stiftshütte bis in den allerheiligsten Bereich. Und das ist da, wo in der Stiftshütte Heil geschaffen worden ist, wo die Bundeslade war, wo Versöhnung geschaffen worden ist. Und Johannes zeigt uns, dass da sich Gnade und Wahrheit offenbart. Ich finde das spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht regt euch das auf oder auch an. Aber ich finde das ganz spannend. So, und wenn du jetzt diesem Buch folgst, möchte ich euch noch 2 weitere interessante Linien aufzeigen. Jesus zeigt sich als der, der die ultimative Wahrheit ist. Und da gibt es 2x7 Stränge. 7 Ich-Bin-Worte. 7-mal lässt Johannes Jesus von sich selber sagen, ich bin. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. 7-mal sagt Jesus, ich bin die ultimative Realität. Ich bin die Realität, in der ihr die Gnade findet, die ihr braucht. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weinstock. Ich bin das Licht und so weiter. Ich bin 7-mal Vollkommenheit. Jesus sagt, größere, vollkommenere Realität als bei mir findest du nirgendwo. Und dann zeigt Johannes auch noch 7 Zeichen auf. Und interessant ist, dass Johannes zwar auch von Wundern berichtet, aber für Johannes sind die Wunder, die Jesus tut, immer Zeichen. Es geht nicht so sehr um die Erfahrung selbst. Es geht um das, was mich die Erfahrung lehrt, über Jesus. Das ist Johannes wichtig. Selbst die Wunder Jesu sollen davon sprechen, wer dieser Jesus ist. Du kannst über den nie hoch genug denken, nie groß genug denken, nie gut genug denken. 7 Zeichen, vollkommene Zeichen. Also Johannes macht es in so vieler Hinsicht deutlich. Der Glaube an diesen Jesus lohnt sich. Wer sich an diesem Jesus festmacht, der findet Heil und Gnade, Versöhnung mit Gott. Wer sich an diesem Jesus festmacht, der findet seine ultimative Wirklichkeit. Der wird das, was Gott immer schon von ihm wollte. Und das erste Zeichen, was Jesus tat, in den Audios habe ich damit begonnen, ist in Johannes 2. Und da gibt es einen interessanten Hinweis. Nach diesem ersten Zeichen, von dem Johannes berichtet in Kapitel 2, ab Vers 11, lesen wir Folgendes. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, das erste von 7. Geschehen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Denn das tut Jesus jetzt. Er offenbart seine Herrlichkeit. Werden wir mit Johannes dem Evangelium folgen, werden wir diese Herrlichkeit entfaltet sehen. Und das hat er hier begonnen zu tun mit seinem ersten Zeichen. Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das will Jesus ja. Das will Johannes. Dass wir nicht nur irgendwelche Fakten über Jesus wissen, sondern dass wir ihm glauben, dass wir ihm Vertrauen schenken und dass wir sagen, Jesus, dir vertraue ich mich an. Mit all dem, was ich bin, mit all dem, was du bist. Jesus, ich mache mich an dir fest. Ganz kurz, was war passiert bei diesem ersten Zeichen? Jesus war auf einer Party eingeladen und die Party war in der Gefahr, absolut zu einem Drama zu werden, weil der Wein ausging. Und damals konntest du keine Hochzeit feiern ohne guten Wein und Jesus rettet die Party. Er macht aus Wasser Wein. Er sorgt dafür, dass das kein Fiasko wird fürs Brautpaar. Jesus kommt in Gnade, das ist schon mal ganz praktisch. Da, wo Jesus auftritt, da spürst du Gnade. Da lädt er dich auf ein gutes Glaserl Wein ein. Da darfst du schmecken, dass es an diesem Jesus was Wunderbares gibt. Gnade pur. Aber viel mehr. Wir haben ja gehört, die Zeichen wollen uns was sagen, wollen uns was zeigen. Dass Jesus aus Wasser Wein macht, heißt nicht nur, dass er Hochzeiten retten kann. Das will auch sagen, dass er Leben verwandelt. Dass er aus meinem Wasser Wein macht. Dass Jesus in der Lage ist, ultimative Erneuerung zu schenken. Aus Wasser Wein. Und dann ist da noch etwas anderes. Er hat nicht in irgendein Behältnis das Wasser gesammelt. Er hat bei der Hochzeit 6 Krüge stehen sehen. Das waren Steinkrüge, jüdische Steinkrüge, in denen Wasser zur jüdischen Reinigung gesammelt worden ist. Er hat ausgerechnet diese Reinigungsgefäße mit Wasser füllen lassen und hat das verwandelt in Wein. Und er sagt damit, das, wofür das Alte Testament stand, diese 6 Krüge, 6 ist die Zahl der Unvollkommenheit der Menschen. Das war ein guter Anfang. Reinigung, Gnade, das braucht seine Erfüllung in mir. Wahre Reinigung findest du nicht in der Religiosität. Wahre Reinigung findest du nicht in deinen Ritualen. Wahre Reinigung findest du nicht in deiner Gottesfurcht alleine. Wahre Reinigung kommt nur durch Christus. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit und die Jünger glaubten. Möge das dasselbe auch mit dir und mir machen diese Woche. Mögen wir in diese Woche und durch diese Woche gehen im Glauben an diesen Jesus. Er kann verwandeln, er kann helfen, er ist Gnade pur. Und mögen wir schöpfen aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Haben wir das nötig? Und ob? Ist genug davon da? Mehr als genug. Das kannst du alles gar nicht erschöpfen. Also schöpfen wir fröhlich aus der Gnade und wenn wir Abendmahl feiern, dann ist das wieder so ein regelmäßiges Schöpfen aus der Gnade. Wir schöpfen aus dem Heil, das Jesus uns gebracht hat.